Wir wollen heute fortfahren im Hören auf das Lukas-Evangelium. Und wir kommen heute zu Lukas Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Es ist ein unsagbar bekannter Abschnitt, der sogenannte Hauptmann von Kapernaum. Und wenn ihr noch die WhatsApp-Nachricht vom Jochen heute gelesen habt, ich habe die Bibelstunde heute unter die Überschrift gestellt, der Mann, der Jesus in Erstaunen versetzte. Der Mann, der Jesus in Erstaunen versetzte. Und wir wollen zunächst den Abschnitt lesen, also Lukas Kapitel 7, 1 bis 10. Jesus hatte gerade ja die Bergpredigt gehalten und dann heißt es, nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Und als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn oder er geriet in Erstaunen über ihn und er wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Ihr Lieben, wenn wir diesen Abschnitt lesen, ich sag mal vielleicht in der stillen Zeit, mal an einem Morgen, ich kann mir vorstellen, dann haken wir zuerst bei diesem Vers ein, Kapitel 7, Vers 9, Jesus verwunderte sich oder Jesus erstaunte über diesen Mann. Das griechische Wort, taumazein, braucht euch nicht zu merken, das ist gerade im Lukas-Evangelium nicht ein besonderes Wort, nicht ein außergewöhnliches Wort. Das wird sehr häufig gebraucht, aber dann immer, wir gucken uns gleich einige Stellen an, dass die Menschen über Jesus erstaunt sind, dass die Menschen sich über Jesus verwundern. Aber hier staunt Jesus, hier ist Jesus verwundert. Die erste Frage natürlich, die dann auftaucht, ist, ja, wie kann Jesus über etwas erstaunt sein? Er ist doch Gott. Es gibt doch keine Überraschungen, wenn man Gott ist. Gott weiß doch alles. Gott kennt alle Dinge vom Anfang bis zum Ende und auch alles, was eben zwischen Anfang und Ende ist. Was brachte Jesus dazu, zu staunen bzw. erstaunt zu sein? Es ist an sich schon erstaunlich, dass Jesus staunte. Übrigens das einzige Mal, dass in der Bibel die Rede ist, dass jemand positiv über jemanden erstaunt ist. Über diesen Hauptmann, über diesen römischen Hauptmann von Kapernaum. An einer anderen Stelle wird nochmal gesagt, dass Jesus erstaunte. Aber dann ist es negativ zu sehen. Schlagt mal bitte auf, das Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 6. Markus, Kapitel 6, Vers 6. Jesus war in Nazareth. Ich beginne mal ab Vers 5 zu lesen, um des Zusammenhangs willen. Dort heißt es, und er, also Jesus, konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte, da steht das gleiche Wort, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Jetzt haben die Leute so viel gehört. Sie haben auch einiges gesehen. Und doch kein Glaube. Keine Reaktion. Hier war es anders. Das bringt mich natürlich zu der, ich sag mal, persönlichen Frage, die ich mir auch bei der Vorbereitung dieses Abschnittes gestellt habe. Wenn ich zu Jesu Zeiten gelebt hätte, wäre er dann über meinen Glauben erstaunt gewesen oder eher über meinen Unglauben? Hätte mein Leben, mein Verhalten ihn in Erstaunen versetzt oder ja, oder nicht? Ich sagte schon, dass Jesus Menschen in Staunen versetzt. Das lesen wir sehr häufig. Auch Ereignisse, die mit Jesus zusammenhängen, kommt immer und immer wieder vor. Lasst uns mal nur im Lukas-Evangelium einige Stellen aufschlagen. Beginnen wir mal in der bekannten Stelle, allen bekannt, Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2. Da war es, wir lesen es mal. Lukas Kapitel 2. Ich lese mal ab Vers 17. Das waren die Hirten, die waren gerade bei Jesus. Jesus war gerade geboren in Bethlehem. Fanden da eben Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Und dann heißt es Vers 17. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war, nämlich von den Engeln. Und jetzt Vers 18. Und alle, die es hörten, verwunderten. Da steht das gleiche Wort. Verwunderten sich, waren verblüfft, waren überrascht. Verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Dann schauen wir mal weiter in Lukas Kapitel 2, Vers 33. Ein paar Tage später, Josef und Maria sind mit Jesus im Tempel. Und sie treffen dort auf den Simeon. Wir hatten diese Begebenheit. Und dann heißt es, und Simeon preist Gott, dass er diesen Heiland, diesen Jesus sehen konnte. Und dann heißt es Vers 33, und Josef und seine Mutter, also die Mutter von Jesus, verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Zu Maria war schon der Engel Gabriel gekommen. Dann war diese Geburt in Bethlehem gewesen. Dann waren die Engel, dann waren die Hirten da. Also man könnte eigentlich meinen, naja, so langsam muss es doch bei ihr geschnallt haben. Aber wieder, als Simeon dort zum Tempel kam, 40 Tage nach der Geburt, das war der Tag der Reinigung, da waren die beiden, Josef und Maria, verwundert. Sie erstaunten. Das jetzt auch noch. Dann weiter, Kapitel 4, Vers 22. Alle im Lukas-Evangelium. Jesus ist in der Synagoge von Nazareth, diese bekannte Stelle, wo sie ja Jesus dann versuchen, den Berg hinabzustürzen. Und dann heißt es in Vers 21, also Jesus hatte ein Wort aus dem Propheten Jesaja gelesen, und dann heißt es, er, also Jesus, fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und dann die Reaktion. Und alle gaben ihm, also Jesus, Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ja, dann kommt diese unerhörte Diskrepanz, was Jesus sagt, mit welchem Anspruch er auftaucht und wir kennen ihn doch aus Nazareth, hat doch mit uns gespielt. Also kann es doch alles so nicht mit rechten Dingen zugehen. Dann weiter, Kapitel 8, Vers 25, und dann eben verwunderten sie sich. Kapitel 8, Vers 25. Jesus auf dem See Genezareth. Ein Sturm bricht aus. Und wir würden sagen, naja, so groß ist doch der See nicht, da kann doch kein großer Sturm sein. Wir müssen uns klar machen, dass am Rand von diesem Berg Genezareth ziemlich hoch die Berge gingen, besonders im Osten. Im Osten, da gingen die Berge ziemlich steil hoch. Und es können manchmal sehr schnell Fallwinde kommen und die können den See sehr, sehr stark aufwirbeln und in Aufruhr versetzen. Und das passierte hier vermutlich. Und dann stillt Jesus den Sturm. Ich denke, dass die Begebenheit bekannt ist. Und dann heißt es, Vers 25, da sprach Jesus zu ihnen, wo ist euer Glaube? Ja, also wenn um mich herum die Wellen schlagen, aber Jesus fragt, wo ist dann euer Glaube? Ja. Wem vertraut ihr? Wem gehört ihr? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander. Und ihr Lieben, diese Frage, die sollte unser Leben jetzt bestimmen eigentlich. Wer ist denn dieser? Wer ist Jesus? Dass er auch den Winden und den Wassern befiehlt und sie ihm gehorsam sind. Wer ist dieser? Also sie verwunderten sich. Kann ich gut verstehen, ehrlich. Dann 9, Kapitel 43, Kapitel 9, Vers 43. Jesus hatte wieder mal jemanden geheilt, es war ein Besessener. Der wurde ins Feuer geworfen, es ging ganz schlimm mit ihm zu, grauenhaft, grauenhaft. Und dann wurde er geheilt. Die Dämonen mussten ausfahren, was die Jünger nicht schafften. Und dann heißt es, Vers 43, es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern. Und jetzt würde man erwarten, dass er sagt, ich bin der große King, aber was sagt er? Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Das ist eine Formulierung, die öfters im Lukas-Evangelium vorkommt. Ich will es gleich, lasst es in euch reindringen. Nicht nur, nehmt's mal zur Kenntnis, sondern lasst es in eure Ohren hineindringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Ja, das war sozusagen das Kontrastprogramm. Übrigens, Jesus kam unmittelbar vorher von dem Berg der Verklärung. Ja. Und jetzt, Leute, das kommt jetzt auf euch zu. Ja, schon auf dem Berg der Verklärung besprach Jesus ja mit Mose und Elia den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Aber die Leute, die waren in Erstaunen versetzt über das, was Jesus dort getan hatte an diesem Jungen, der besessen war, der nicht Herr seiner Sinne war. Kapitel 11, Vers 14 noch. Jesus treibt einen Dämon aus und dann heißt es Vers 14, Kapitel 11, Vers 14. Und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Und die Volksmenge, auch hier wieder das gleiche Wort, verwunderte sich. Wow. Und dann noch eine Stelle am Schluss, Kapitel 24, letztes Kapitel des Lukas-Evangeliums. Lukas 24, Vers 41. Jesus war schon nach seiner Auferstehung jetzt mehrmals erschienen, unter anderem auch den Emmaus-Jüngern und so weiter. Und dann heißt es Vers 41, ich lese mal ab Vers 40, und indem er das sagte, also er erscheint den Jüngern, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Ja. Damit deutlich ist, er ist da nicht irgendeine Fata Morgana, ein Phantasma, sondern er hat Leib und Blut. Menschen verwundern sich über Jesus. Ich sage mal von der Geburt, eigentlich durch das gesamte Wirken Jesu, auch nach seiner Auferstehung noch. Aber hier lesen wir, dass Jesus sich verwunderte über einen Menschen. Und jetzt wollen wir mal hintereinander ziemlich diesen Abschnitt durchgehen. Und das Erste, was uns gesagt wird hier in Lukas 7, Vers 1, nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte. Also das ist nicht nur im Deutschen kompliziert, das ist auch im Griechischen. Und ich hatte es schon mal gesagt, die Formulierung meint eigentlich, nachdem Jesus, wenn ich es mal ganz wörtlich übersetzen darf, in die Gehörgänge des Volkes hineingesprochen hatte. Es musste wirklich mal eindringen. Ja? Vor den Ohren ist es hier in der Schlachter übersetzt. Das ist nicht falsch, aber wenn man es ganz wörtlich übersetzt, damit klar ist, was hier eigentlich gemeint ist. Es ist in die Gehörgänge des Volkes hineingesprochen worden, dass es sie wirklich, wirklich, wirklich trifft. Als das alles beendet war, ging er hinein nach Kapernaum. Das ist erst einmal ein chronologischer Kontext, der uns hier vor Augen geführt wird. Nachdem Jesus seine Rede an die Jünger, und dahinter stand das ganze Volk, beendet hatte, da geht er hinein in die Stadt Kapernaum. Aber auf den geografischen Ort komme ich nachher noch. Ihr Lieben, noch mal ganz kurze Erinnerung. Diese Predigt wurde uns ja hier in Lukas berichtet, geschildert. Und ohne irgendeinen besonderen Zeitabschnitt dazu, dann also gleich danach geht Jesus weg und kommt nach Kapernaum. Es ist nicht ganz klar, wo der Berg war, aber wir können daraus folgern, dass er wohl, ich sag mal, in einer Gehdistanz zu Kapernaum lag. Jesus geht hinein in die Stadt Kapernaum. Und diese Predigt, die Jesus gehalten hatte, wir erinnern uns noch einmal, die war sehr entschieden. Nicht? Was war denn vorher geschehen? Versuchen wir uns noch einmal den ganzen Kontext klar zu machen. Jesus hatte eine riesige Anzahl von Jüngern gesammelt. Vielleicht gingen sie bis in die Tausende hinein, möglicherweise sogar. Aber ihr Lieben, wenn wir das Wort Jünger im Deutschen hören, dann denken wir schon an eifrige Schüler. Das griechische Wort heißt eigentlich nichts anderes als Schüler. Und jeder, der von euch Lehrer ist, Lars wird es bestätigen, also es gibt so und solche Schüler. Ja? Mathetes, also das griechische Wort, heißt eigentlich nichts anderes als, naja, die kommen dazu und hören zu. Ja? Und manche schnallen es, manche weniger. Und Jesus hatte hier eine riesige Schar von Menschen, die ihm folgten. In dieser Gruppe war ein breites Spektrum. Er hatte dann 12 davon auserwählt und er nannte sie Apostel. Wir hatten darüber ausführlich gesprochen. Und dann wendet sich Jesus an diese Schar der Leute, die ihm zugehört haben, an all diese, naja, Schüler, nicht? Durchaus ein gemischtes Forum. Und dann sagt er ihnen, er blickte zu diesen Leuten und er sagt diesen Jüngern plötzlich, ihr Armen. Nicht? Kapitel 6, Vers 20. Er hob seine Augen über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich ist euer. Und dann kommen noch ein paar Seligpreisungen. Was Jesus eigentlich hier, gerade im Lukas-Evangelium, zum Ausdruck bringt, ist, was ist ein wahrer Jünger? Was ist ein wahrer Schüler von Jesus? Was ist ein wahrer Nachfolger von Jesus? Wodurch kennzeichnet der sich im Unterschied zu den anderen? Und was wir dann erfahren, das ist eben, ein Jünger ist hungrig nach Gerechtigkeit, nach Rechtschaffenheit. Ein wahrer Jünger, ihr Lieben, ist auch ein Weinender, ein Trauriger, traurig über die Sünde, traurig über die Lauheit der Menschen. Ein Jünger ist jemand, der Sünde hasst. Aber er liebt seine Feinde. Das ist übernatürlich. Aber das kennzeichnet einen Jünger. Kapitel 6, Vers 30, ich picke jetzt nur einige Dinge heraus, wir haben das ja ausführlich besprochen. Kapitel 6, Vers 30, ein Jünger ist ein freimütiger Geber. Er ist von Großzügigkeit gekennzeichnet gegenüber anderen Menschen. Jesus sagt einmal, im Matthäus-Evangelium ist es überliefert, nicht wenn du gibst, dann soll deine Rechte nicht wissen, was deine Linke gibt und deine Linke nicht, was deine Rechte gibt. Ein Jünger ist ein Mensch, der eine Sicht von seiner eigenen Mangelhaftigkeit hat, der eine klare Sicht über das hat, was Sünde ist, der sie sieht, so wie Gott sie sieht und der eine, ja, wie soll ich sagen, übernatürliche Liebe hat. Wer kann schon seine Feinde lieben? Er hat auch eine übernatürliche Großzügigkeit. Er liebt seine Feinde, man höre und staune. Er tut Gutes, er leiht, und zwar ohne, dass er Gegenleistungen erwartet. Wer kriegt das hin? Kapitel 6, Vers 36, er ist barmherzig. Alles Kennzeichen, die eines zum Ausdruck bringen. Bist du ein wirklicher Jünger Jesu? Vers 39, auch ein Kennzeichen eines Jüngers. Er folgt nicht blinden Führern. ihr Lieben. Er ist wachsam. Er folgt auch keinen unfruchtbaren Lehrern. Er folgt seinem Herrn und keinem anderen. Und gleich danach geht Jesus nach Kapernaum hinein. Und was begegnet uns da? Da begegnet uns, wohlgemerkt, ein Heide, ein Römer. Wie lebt er? Wie handelt er? Leute, er kümmert sich um seinen Sklaven. Wir werden noch sehen, er liebt die, die ihn hassen. Die Juden hassten die Römer. Dieser Mann baute denen eine Synagoge. Wir werden nachher noch einige Punkte aufzählen. Und dieser Hauptmann von Kapernaum schaut mal hinein in Vers 5. Er nennt Jesus Herr, Kyrios. Wow, ein Römer. Ein Römer hatte eigentlich nur zu einem Herr zu sagen, und das war der Kaiser in Rom. Mit anderen Worten, wir erkennen heute, wenn ich so sagen darf, plastisch, was wir in den letzten beiden Bibelstunden über Lukas 6 gehört hatten. Ich sage mal mehr in der Verkündigung. Wie sieht das praktisch aus? Nicht alles kommt bei diesem römischen Hauptmann zum Ausdruck, aber manches kannst du hier, ich sage mal, anschaulich lernen. Es wird damit plastisch. Es wird damit illustriert. Was ist charakteristisch für einen Jünger? Jesus hatte ja, hatten wir schon öfters gehört in Lukas 3, 4, 5, die falschen Lehrer des Judentums zurückgewiesen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und jetzt steht da plötzlich ein römischer Heide, man traute sich gar nicht auszusprechen, denn im Licht der Juden war so ein Mensch ein unreiner, dem man nichts zu tun hatte, denkt an das Bild von Apostelgeschichte 10, dass diese Vision, die Petrus mal bekam, als er da in das Haus des Cornelius gehen sollte, da bekommt er die Vision von Ungeziefer zu sehen und da bekommt er den Auftrag, er soll das essen. Und Petrus sagt, auf keinen Fall mache ich das, ja, das ist Ungeziefer. Und Gott sagt dann noch einmal, iss das. Okay, Petrus macht's und dann kommt schnell ein Bote zu ihm und sagt, hier, komm zu den Heiden und verkündige ihnen das Evangelium. Wir können uns das gar nicht vorstellen, das war für einen Juden völlig undenkbar, dass Heiden auch das Evangelium hören. Aber hier sehen wir das bei diesem Hauptmann von Kapernaum. So viel zunächst. Wir werden gleich noch die Einzelheiten uns anschauen. Aber es gab nicht nur eine chronologische Verbindung, also zwischen der Predigt und dem, was dann hier in Kapernaum geschieht. Es gibt auch einen geografischen Aspekt, der uns gleich hier in Vers 1 gesagt wird. Jesus ging nach Kapernaum. Das war nicht irgendeine Stadt. Jesus war ja in Nazareth aufgewachsen und er war dann umgezogen nach Kapernaum. Das war seine Stadt, wie es im Matthäusevangelium Kapitel 4 dann hieß. Da hatte er sozusagen, ich sag mal, seinen Wohnsitz genommen, wenn er nicht gerade in Galiläa oder dann später auch in Judäa umherzog. Und Jesus geht hier hinein in diese Stadt, das war eigentlich nichts Besonderes, wie gesagt, offenkundig war der Berg, wo Jesus diese Predigt gehalten hatte, in Gehdistanz zu Kapernaum. Kapernaum war eine der wichtigsten Städte im Norden Galiläas. Es war ein landwirtschaftliches Zentrum und natürlich auch Fischereiindustrie. Als meine Frau und ich mal eine Reise durch Israel machten, da wies uns der Reiseleiter darauf hin, hier, das ist Kapernaum. Da guckten wir alle raus und dann sahen wir nur ein paar Steine, die da rumlagen. Kapernaum war inzwischen total zerstört. Das hatte Gott ja auch gesagt. Du Kapernaum, die du bis an den Himmel erhöht wirst, du wirst erniedrigt werden bis zur Hölle. Ja? Und wenn man das mal sieht, also da ist heute nichts mehr. Also der Reiseleiter hat noch nicht mal da angehalten, weil wirklich nichts zu sehen war, außer ein paar kaputte Steine. Und das wollte er uns dann doch nicht zumuten. Aber Kapernaum war zu jener Zeit ein Zentrum. Ein Zentrum am See Genezareth. Und Jesus hatte auch dort, so, ich sag mal jetzt, sein Hauptquartier, wenn ihr das Wort richtig versteht. Und da passiert Folgendes, Kapitel 7, Vers 2. Ein Knecht eines gewissen Hauptmanns hatte einen Sklaven. Und noch einmal, dass wir die Pointe hier verstehen, stellt euch vor, hier würde stehen, ein Rabbiner hatte das, ein Pharisäer hatte das, ein Jude hatte das, ein Schriftgelehrter hatte das oder meinetwegen noch ein Sadduzäer hatte das. Aber da steht da nicht, sondern ein gewisser Centurio, ein Hauptmann. Was war so ein Centurio eigentlich? Also Centurio schon vom Lateinischen her, er war so eine Art Hundertschaftsführer, aber da konnte man eigentlich nicht hineinberufen werden, sondern da musste man sich emporarbeiten. Und ich sag mal, das waren die Nahkämpfer. Ja? Also die hatten Feindberührung. Die saßen nicht, wie man sich heute so Soldaten vorstellt, was weiß ich, so 30, 50, 90 Kilometer von den Feinden entfernt und drückt dann auf den Knopf, dass eine Rakete da abfliegt. Nein, die kannten den Gegner, die kannten den Feind aus vielem Nahkampf. Und durch diesen Nahkampf hatten sie sich dann emporgearbeitet. Übrigens, überall, wo das Neue Testament von solchen Hauptmännern, Zenturionen spricht, also hier oder dann auch vielfach in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 22, 24, 28, und auch natürlich 10, also Cornelius war auch so ein Hauptmann, werden die immer positiv beurteilt. Ja? Wird immer positiv über die gesprochen. Wir haben heute eine sehr negative Einstellung zu Ordnungsmächten wie Polizei, vielleicht auch Soldaten. Das hat das Neue Testament nicht. Ja? Das ist ein typisches Zeichen auch, dass ein Staat, eine Gesellschaft zusammenbricht, wenn sie auf solche Instanzen abfällig hinabblickt. Ja. Polizisten werden als Bullen bezeichnet oder die müssen am liebsten vor diesen Krawallmachern, die am Frankfurter Opernplatz zum Beispiel eine Party feiern, wie uns der Staatsfunk mitteilt, knien, ja, knien, knien. Leute, das ist nicht die Aufgabe einer Staatsmacht. Dafür hat Gott nicht der Obrigkeit auch das Schwert gegeben. Aber das zeigt, wie eine Gesellschaft kaputt geht und zerstört wird. Wie sie sich selbst zerstört, wie sie sich selbst kaputt macht. Also wie gesagt, die haben sich in der Regel hochgearbeitet vom Nahkampf. Die kannten Gegner und die hatten Kampferfahrung. Also die, wie gesagt, die haben das nicht alles nur aus der Ferne betrachtet, so ein Krieg, sondern die waren mittendrin. Und dieser Centurio, dieser Hauptmann, der hatte einen Sklaven und dieser Sklave war von ihm hochgeschätzt. Ich will euch nur mal darauf hinweisen, dass es in Kapitel 7, Vers 7, Lukas Kapitel 7, Da steht leider, hier auch in der Schlachterübersetzung, so wird mein Knecht gesund werden. Hier steht im Griechischen Pais, das heißt eigentlich mein Kind. Ja? Das ist die Beziehung, das Verhältnis, das dieser Hauptmann zu dem Knecht hatte. Also vorher steht Doulos, das heißt Sklave, Knecht, aber hier steht Kind. Und wenn ihr den gleichen, den Parallelabschnitt mal im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 4 liest, da steht nur vom Kind die Rede. Ja? So eng war die Beziehung. Also das war nicht sein leibliches Kind, aber es war eine enge Vater-Sohn- oder Vater-Kind-Beziehung hier. Und das war hier eben bei diesem Centurio der Fall. Und ja, erinnern wir uns jetzt noch einmal, wie hatte Jesus einen wahren Jünger geschildert, wie hat er ihn gesagt? Ein wahrer Jünger von mir, ein Mitglied des Königreiches, der ist demütig, er bereut Sünde und er liebt sogar seine Feinde mit einer übernatürlichen Liebe. Er ist großzügig, er ist barmherzig, mitfühlend. Und wenn wir diese ganzen Dinge jetzt mal sehen im Licht hier von diesem Hauptmann von Kapernaum, dann sagen wir, viel davon erkennen wir hier bei diesem Heiden, bei diesem Römer. Er ist seinem Herrn ergeben, er ist gehorsam. Was für ein Kontrast ist das zu dem jüdischen Establishment? Ja. Die waren erbarmungslos, ohne Mitgefühl, voreingenommen, verurteilend, böse, intrigant, ungerecht. Sie redeten auch von Herr, aber sie handelte nicht so. Hier handelte jemand, hier spricht jemand Jesus als Herr an und er lebt auch so. Er weiß, was das heißt. Jesus ist Herr. Ein römischer Schriftsteller, berühmter Politiker auch im ersten vorchristlichen Jahrhundert, Cato, also die Latein mal gehabt haben in der Schule, die wissen vielleicht von ihm, weil Cicero viel mit ihm zu tun hatte. Cato empfahl den Bauern, ihre Werkzeuge jedes Jahr zu überprüfen und die alten und die kaputten Werkzeuge zu entsorgen. Und zu diesen kaputten Werkzeugen, da guckte er auch nach den Sklaven. Das waren Werkzeuge für die Römer. Das war die Einstellung, die man hatte. Dieser Hauptmann sieht den Menschen ganz, ganz anders. Er schätzt ihn hoch. Er liebt ihn. Dieser Hauptmann, der das wirklich nicht nötig hatte, er wird um dieses Knechtes willen aktiv und er sendet zunächst, was tut er? Er sendet zunächst Juden zu Jesus. Und diese Ältesten sprechen zugunsten dieses Hauptmanns zu Jesus. Nicht normalerweise machen das jüdische Menschen nicht, dass sie für einen Römer sprechen. Wo kommen wir denn hin? Aber die sagen hier, das müsst ihr euch mal vorstellen, was der für einen Ruf hat, dieser Hauptmann. Vers 4, er ist würdig. Das ist erstaunlich. Sie bezeichnen diesen Mann für würdig. Also die ganze Feindseligkeit, die eigentlich zwischen Juden und Römer da war, ist verschwunden. Der Mann ist anders. Und sie sagen, er ist würdig und dann bitte, bitte tu, worum er dich bittet. Haltet mal im Hinterkopf dieses Wort würdig fest. Denn der Hauptmann selbst sagt, dass er nicht würdig ist. Nur ein paar Verse weiter, aber kommen wir gleich drauf. Aber halten wir das mal fest erst. Die Ältesten sagen hier, der ist würdig. Sie halten den Mann für würdig. Ich sagte schon, die gesamte Feindseligkeit ist verschwunden. Er ist würdig, dass du das für ihn tust, worum er dich bittet. Wir sind gewissermaßen seine Türöffner, seine Fürsprecher. Und übrigens ist das das einzige Mal auch, dass sich ein Jude für einen Heiden einsetzt. Ja. Und warum? Was hat er getan? Warum soll Jesus ihm verpflichtet sein? Vers 5 wird es gesagt, die Juden geben zwei Begründungen dafür an. Erstens, er liebt unser Volk. Nicht das erstaunlich für einen Römer. Die Römer hatten andere Empfindungen, gerade gegenüber dem jüdischen Volk, gerade in Galiläa, wo so viele Zeloten waren, die ihnen das Leben außerordentlich schwer machte. Er liebt, übrigens steht hier im Griechischen, dass das Wort, das die tiefste Liebe zum Ausdruck bringt, die das Griechische zum Ausdruck bringen kann, Agapein, ja, also dass das Urwort der Liebe so eine Beziehung hatte, dieser Römer zum jüdischen Volk. Und das zeigt, dieser Mann erlebte alternativ, würden wir heute sagen. Er lebte gegen den Strich, gegen die normale Haltung, die ein Römer gegenüber den Juden und ein Jude dann auch gegen die Römer einzunehmen hatte. Er liebte seinen Sklaven, er baute, und das ist der zweite Grund, den Juden eine Synagoge. Also ganz offensichtlich, offenkundig muss dieser Mann wohlhabend gewesen sein. Wozu diente eine Synagoge? Machen wir uns das mal klar. Da wurde das Gesetz Gottes gelehrt. Ja, man lobte dort auch Gott. Ja, man pries Gott auch in der Synagoge. Aber in erster Linie kam man dort zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Man kam wirklich zusammen, nicht nur virtuell. Ja. Synagogein heißt zusammenkommen, zusammentreten. Das ist das Wort. Und das ist alles zum Staunen. Zutiefst zum Staunen. Und Paulus sagt einmal, dass wir uns mal klar machen, wie Paulus selbst einmal wahrnimmt, wie das Verhältnis zwischen Juden ist. In Römer Kapitel 2, Vers 24 sagt er einmal, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen. Da wendet er sich an die Juden und sagt ihnen, der Name Gottes wird wegen euch gelästert, weil ihr so arrogant gegenüber den Heiden seid. Ihr solltet eigentlich Licht der Blinden sein, aber das könnt ihr vergessen. Und hier sagen die Juden, Jesus, du musst das tun. Du musst heilen. Er ist würdig, Vers 4, sagen sie. Merkt ihr diesen typisch selbstgerechten Ansatz? Der hat es verdient. Und jetzt gucken wir uns Vers 7 an, wo dieser Mann selbst sagt, ich bin nicht würdig. Ja? Also wenn ihr mal eine Bibelarbeit darüber macht, vielleicht in der Kinderstunde oder Jungschau oder so, zeigt diesen Gegensatz auf. Ja? Zwischen diesem einen, der ist würdig, der hat es verdient, und der Mann selbst, der erkennt, ich bin nicht würdig. Noch nicht mal, dass dieser Jesus unter mein Dach tritt. Ähnlich wie Jesus einmal sagte, wie Petrus einmal zu Jesus sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja. Bloß weg, ich halte es nicht aus. Hier ein Mann, der ist nicht, ich bin nicht würdig, dass er unter mein Dach tritt. Dieser Mann wird immer mehr eigentlich seine Unwürdigkeit bekannt. Nicht am Anfang schickt er ja noch die Juden zu Jesus, geht nicht selbst, aber schickt immerhin noch die Juden. Und dann unterwegs, es geht weiter, die Zeit vorbei, dann überlegt er, ja jetzt kommt Jesus an. Ich bin nicht würdig dazu. Das geht gar nicht. Und dann schickt er seine Freunde los und die sagen ihm, Herr, ich bin nicht würdig. Sondern was soll Jesus nur tun? Jesus soll nur ein Wort sagen. Einige meinen vielleicht jetzt, kann man auch manchmal in Kommentaren lesen, der Hauptmann habe das gesagt, weil er wusste, dass Juden nicht unter das Dach eines Römers treten dürfen. Nun, das stimmt. Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 11 lesen wir das bei dem Hauptmann bei dem Cornelius, bei dem Hauptmann in Caesarea war der stationiert. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier ist es viel persönlicher. Ich bin nicht würdig. Ich bin ein Sünder. Er ist überwältigt von der Erkenntnis seiner eigenen Unwürdigkeit. Er schämt sich. Bei diesem Mann war also wirklich ein gebrochenes, ein zerknirschtes Herz. Der Mann erklärt ja danach, der Hauptmann erklärt ja dann auch, wieso. Aus diesem Grund, sagt er, habe ich mich auch nicht würdig erachtet, überhaupt zu dir zu kommen, sondern habe andere geschickt. Vers 7. Ja. Wir haben jetzt schon vieles gesehen, was ein Jünger kennzeichnet. Vieles, was Jesus vorher in der Bergpredigt gesagt hatte. Aber jetzt sehen wir das Entscheidende. Wir sehen den Glauben dieses Mannes. Absolutes Vertrauen. Große Liebe, große Großzügigkeit, große Hingabe, große Demut. Aber hier geht es zutiefst und zuletzt um den Glauben. Jesus, alles, was du tun musst, ist ein Wort zu sagen. Und so wird es geschehen. Der Hauptmann hat es geschnallt. Jesus, das ist die personifizierte göttliche Kraft. Er weiß, die Worte von Jesus sind autoritativ und sind allmächtig. Und wenn er etwas sagt, dann schafft er es, dann bewirkt er das. Da ist keine Magie, da sind keine Tricks. Du musst gar nicht kommen. Sprich einfach. Das reicht. Und wie gesagt, Leute, das sagt ein Heide. Ich will euch nochmal hinweisen auf Vers 6. Da steht 6b. Und er ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht. Auch das griechische Wort ist ganz interessant. Das heißt so viel wie, Herr, ich möchte nicht, dass du durch mich belästigt wirst. Das ist eigentlich das. Bemühen. Ja? Es geht mehr um das belästigt werden. Dieser Mann argumentiert hier vom Kleinen zum Großen. Er sagt, ich weiß auch, was Autorität ist, was Souveränität ist. Nicht? Ich verstehe es. Ich bin einerseits ein Mann unter Autorität. Ich habe da noch Leute, die über mir stehen. Und ich habe Leute, die unter mir stehen. Und wenn ich zu denen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich sage, komm, dann kommt er. Wenn ich zu dem sage, hier, mach das, dann macht er das und wehe nicht. Der Hauptmann sagt also mit anderen Worten, ich verstehe das in meinem kleinen, mickrigen, persönlichen Leben, was Gehorsam, was Autorität ist. Und Jesus, du hast viel mehr davon. Das reicht. Was sehen wir bei diesem Mann? Eine erstaunliche Liebe zu den Juden, also den Leuten, die ihm eigentlich verhasst sein müssten. Erstaunliche Großzügigkeit, auch ein Kennzeichen eines Jüngers. Erstaunliche Hingabe an den wahren Gott und das Wort Gottes und das Volk Gottes. Erstaunliche Demut, erstaunliche Buße, ich bin nicht würdig. Und erstaunlichen Glauben. Und Jesus staunt darüber. Wenn ihr diesen gleichen Abschnitt über den Hauptmann von Kapernaum einmal bei Matthäus nachschlagt, dann wird uns noch Folgendes überliefert. Lasst uns das mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 8, also wird uns die gleiche Begebenheit geschildert. Und dann heißt es, Matthäus Kapitel 8, ich lese mal ab Vers 10. Und als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, und das steht jetzt nicht bei Lukas, ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches, also die Juden, sage ich jetzt mal, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Der Aspekt, der bei Lukas jetzt nicht so klar zum Ausdruck kommt, aber der auch in dieser Begebenheit drinsteckt, ist das Gericht über die Juden. Ihr werdet hinausgeworfen werden mit eurer Selbstgerechtigkeit, und dann werden Leute von Osten, Westen, Norden und Süden kommen und werden mit Abraham das neue Volk Gottes bilden. Als die Gesandten ins Haus zurückkehrten zu dem Hauptmann von Kapernaum, da fanden sie den Sklaven bei guter Gesundheit, so lesen wir in Vers 10. Aber das Eigentliche, das Zentrale ist eigentlich nicht die Heilung, sondern das eigentlich Zentrale ist der Glaube, ist das Vertrauen, ist das, wie dieser Römer zeigt, veranschaulicht, was eigentlich ein Jünger ist in vieler Hinsicht. An ihm kannst du es sehen, an ihm kannst du es lernen. Aber nochmal, normalerweise wurden die Heiden von den Juden als Ungeziefer betrachtet. Ja, das waren absolute unreine Wesen, mit denen hatte man nichts zu tun. Ja. Aber ich glaube, vieles, was wir bis jetzt so in der Bergpredigt gehört hatten, also in der Rede vorher von Jesus, das wird hier anschaulich, plastisch. Ja, und zwar gerade an einem Heiden, das ist die Pointe. Ja. Das ist das Provozierende, ja, kann man sagen.